Hallo und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe, und ich spreche hier mit Menschen, die ganz nah dran sind am Thema künstliche Intelligenz. Auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast. Guido Bülow, Head of Global Partnerships bei Meta. Viel Spaß mit dieser Folge. Hi Guido, schön, dass du heute da bist und willkommen bei Off the Record.
Danke für die Einladung, Paul.
Cool. Du bist Head of Global Partnerships bei Meta für den Bereich Central Europe. Und ich freue mich total, mit dir heute über künstliche Intelligenz zu sprechen bei Meta und über das, was ihr schon macht. Ihr seid ja sozusagen als Tech-Company schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, mit dem Thema künstliche Intelligenz verbunden. Und ich freue mich total, mit dir heute darüber zu reden.
Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin auch sehr gespannt, über was wir heute alles reden werden.
Ja. Ich würde gern, wie immer bei Off the Record, anfangen, ein bisschen dich besser kennenzulernen, ein bisschen durch deinen Werdegang zu gehen und mal zu schauen, wie du eigentlich jetzt zu so einer verantwortungsvollen Position auch gekommen bist.
Gerne, gerne.
Das machen. Du hast studiert in Düsseldorf allgemeine Sprachwissenschaft.
Wirtschaftsgeschichte und Informationswissenschaft. Das war der gute alte Magister, den es damals noch gab.
Ja, lustig, habe ich auch tatsächlich gemacht, ja.
Und es war auch tatsächlich eher Zufall. Ich wollte eigentlich BWL studieren. Na, eigentlich wollte ich Medizin studieren.
Okay.
Ich hatte mich kurzfristig interessiert, vielleicht Herzchirurg zu werden. Mhm. Das hat aber mit dem NC nicht hingehauen. Und dann war es kurz BWL. Die wollten mich aber nach Bayreuth schicken und da konnte ich so gar nichts mit anfangen. Und dann habe ich mich in Düsseldorf eingeschrieben und Mathe war schon immer so meins. Mhm. Und dann hatte ich mir die Studiengänge angeschaut und allgemeine Sprachwissenschaft klingt ja jetzt erstmal gar nicht mathematisch, aber am Ende ist es das schon. Zumal dort so Dinge drin sind, die heute wieder absolut relevant sind. Mhm. Ob das so Dinge sind wie Semantik, angewandte Linguistik. Mhm. Ich weiß noch, damals haben wir über die Zukunft von Head-Up-Displays gesprochen.
Was sind Head-Up-Displays?
Das ist, ich glaube, das gibt's in einigen Autos heutzutage, wo du in Displays irgendwie die Informationen hast über Verkehr, Routenführung und so weiter. Wir haben über Sprachmodelle gesprochen, wie es denn vielleicht in der Zukunft mal möglich sein wird, dass Computer Ironie und Satire verstehen. Und da passte dann am Ende dann auch mein Nebenfach Informationswissenschaften ganz gut zu, weil dort haben wir uns dann schon frühzeitig mit Webseitendesign, aber eben auch weit darüber hinaus Dingen beschäftigt. Und es war spannend.
Ja, ist spannend. Wir hatten vor kurzem Gregor Schmalzried hier im Interview zu Gast, der auch Linguist ist. Und ich habe auch damals schon gesagt, eigentlich passt das für heute perfekt, oder? Also sozusagen sprachwissenschaftliche Grundausbildung. Jetzt sieht man eigentlich den großen Durchbruch der künstlichen Intelligenz im Bereich der Sprache, der Large Language Models. Mhm. Da bringt man irgendwie, glaube ich, schon so einen Teil des Handwerkszeugs mit, um zumindest zu verstehen, was da eigentlich passiert, oder? Wie bewertest du das?
Ja, absolut. Also ich kann mich noch sehr gut an einen meiner Professoren erinnern, der sagte, in 50 Jahren und weit darüber hinaus werden Computer nicht Ironie oder Satire verstehen. Und ich glaube, vor zwei Jahren war es soweit, dass die Sprachmodelle eben genau das verstanden haben und auch ironisch, satirisch antworten können. Mhm. Also es zeigt mir dann auch, wie schnell die Entwicklung in den letzten 20, 25 Jahren vonstatten gegangen ist. Mhm. Und ich erinnere mich immer wieder gerne daran zurück, an die ein oder andere Vorlesung, weniger an die ganzen Arbeiten, die man schreiben musste. Da war ich doch eher ein bisschen faul, muss ich sagen, sondern eher der Praktiker.
Okay, verstehe. Beim so Magisterstudiengang ist es ja so ein bisschen so, man kann irgendwie alles oder auch nichts tun. Es ist einem so ein bisschen selbst überlassen, dann den nächsten Schritt nach dem Studium zu gehen. Du bist dann, glaube ich, bei Big FM gelandet.
Genau.
Nach dem Studium. Wie kam es dazu und was war sozusagen der Auslöser, zum Radio zu gehen?
Der Auslöser war der erste Tag an der Uni.
Okay.
Ich war in der ersten Vorlesung und vorne stand jemand vom Hochschulradio Düsseldorf und sagte, wir brauchen noch Leute. Mhm. Und ich hatte mich da mit zwei, drei Leuten zusammengefunden, bin dann quasi hin. Das war damals noch in irgendeinem Asta-Gebäude. Später saßen wir in so einem Container auf dem Parkplatz. Und von dem Tag an habe ich in der Musikredaktion gearbeitet. Nach einem Jahr dann auch die Musikredaktion geleitet. Wir haben angefangen, das, wie hieß es, Campus Radius NRW-Netzwerk zu gründen, um auch mehr, ja, quasi Power zu haben gegenüber den Plattenfirmen. Wir fingen dann an mit kleinen Konzerten von Bands. Wir haben damals dann auch CDs zugeschickt bekommen, Bemusterung nannte sich das. Und das war eine spannende Zeit. Und wir haben dann irgendwann auch die 24-Stunden-Lizenz bekommen, konnten quasi rund um die Uhr senden. Und das war quasi der Weg dann rein in die, ja, in die Medienbranche.
In die Medienbranche. Und wie ging es dann weiter für dich? Dann warst du, glaube ich, beim SWR eine Zeit lang?
Ja, im Grunde genommen, ich habe dann ein Praktikum, oder was ist das Praktikum? Ich war freier Mitarbeiter beim WDR, 1Live. Und über 1Live bin ich dann zu Big FM gekommen, wo ich erst als Musikredakteur gearbeitet habe, meine Ausbildung gemacht habe. Und dann haben wir damals eine Musikplattform aufgebaut.
Okay.
Also quasi Business Development so gemacht.
So Spotify-artig, oder?
Ja, so in der Art. So in der Art. Der damalige Geschäftsführer, der war sehr, sehr innovativ. Er sagte, wir haben eine sehr junge Zielgruppe. Das heißt, wir müssen wirklich ganz viele neue Dinge ausprobieren, um ja auch Vorreiter in vielen Dingen zu sein. Hatte damals mit dem Nokia N97, das war dieses High-End-Nokia, was man schieben konnte, da gab es schon einen Webplayer drauf, oder Visual Radio hieß das. Genau, und da war ich in diesem Bereich und irgendwann nach 5 Jahren hat mich der SWR angesprochen. Wir wollen an die junge Zielgruppe ran. Wir haben viele Marken, erreichen aber die junge Zielgruppe nicht mehr. Und du hast ja bei Big FM gezeigt, wie das geht. Mach das doch mal bei uns. Und dann war ich der erste Distributionsmanager im SWR.
Spannend. Und hast du die jungen Menschen erreichen können? Oder konntest du Maßnahmen entwickeln, um mehr junge Menschen zu erreichen?
Ich konnte die Maßnahmen ergreifen, ja. Alleine konnte ich das natürlich nicht, sondern immer im Zusammenspiel mit den verschiedenen Marken, ob das das Ding war, SWR 3, Verstehen Sie Spaß? Also meine erste Amtshandlung, noch bevor ich den ersten Arbeitstag beim SWR hatte, war tatsächlich zu sagen, man gründet beispielsweise einen YouTube-Channel für Verstehen Sie Spaß, der heute mit einer der erfolgreichsten in Deutschland ist, was im Grunde genommen ein No-Brainer war, weil keiner von den Jungen geht auf eine swr.de/ und dann ist es eine lange URL, sondern wo wird Video geguckt? Das wird auf YouTube geguckt. Mhm. Und damit haben wir halt angefangen. Da haben das ausgebaut, Kooperation mit Creatoren, um tatsächlich auch wirklich in die Zielgruppe reinzugehen. Und irgendwann war es dann auch so weit, dass man gesagt hat, okay, die Creator kommen dann quasi auch in die Sendung mit rein. Also Kudos an die Redaktion, die hat sich da sehr, sehr viel getraut und sehr, sehr viel ausprobiert und es hat sich am Ende auch bezahlt gemacht. Wir haben aber auch Dinge gemacht wie bringen wir Fernsehen und Internet zusammen? Das gipfelte dann auch in so Dingen wie der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, wo es nicht war, hier ist der Blick ins Internet, sondern wir haben halt Dinge, die gepostet wurden bei Instagram, bei damals Twitter, Facebook oder sonst wo, aufgegriffen. Die wurden redaktionell bearbeitet, verarbeitet und in die Sendung integriert, beziehungsweise dann halt auch mit Greenscreens gearbeitet, um ja nicht diesen Schlüssellochblick ins Internet zu geben, sondern tatsächlich das, was dort draußen passiert, als Teil des Ganzen zu präsentieren, so dass es durchlässig war, die Zuschauer Teil quasi der Sendung sein konnten.
Spannend. Du bist dann als nächste Station deinem Werdegang zu Facebook gegangen. Willst du uns mal kurz mitnehmen, wieso man sozusagen von den Öffentlich-Rechtlichen zu Facebook wandelt? Was war damals der ausschlaggebende Punkt?
Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich zu dem Zeitpunkt ohnehin schon sehr stark mit Facebook und Instagram zusammengearbeitet habe. Wie ich schon sagte, wir wollten ja eine Nutzerbeteiligung im Fernsehen haben. Das ging über Facebook, über Instagram und andere Plattformen, wo wir Technologien entwickelt haben. Und deswegen habe ich schon intensiv unter anderem mit Facebook zusammengearbeitet. Und die Aussicht darauf, quasi auf der anderen Seite sitzen zu können und ja noch mehr Dinge bewegen zu können, klang wahnsinnig spannend und ist es tatsächlich auch noch bis heute, so dass das für mich so ein ja sehr, sehr einfacher Schritt war, zu sagen, ja, den Wechsel mache ich liebend gerne und gucke mir die andere Seite an und dort bin ich jetzt seit 10 Jahren.
Mhm. Ja, in verschiedenen Rollen sozusagen gewesen. Du hast ja dann begonnen, nachdem du bei den Öffentlich-Rechtlichen warst, auch als ich glaube Partnermanager oder sozusagen hast sozusagen die partnerschaftliche Seite betreut, dann auch mit den Medienhäusern. Wie kannst du das beschreiben? Also wie vielleicht auch dieser Perspektivwechsel für dich war? Ist das sozusagen immer noch das Gleiche? Arbeitet man an den gleichen Zielen? Oder ist es schon so, dass sich auf einmal auch deine Perspektive darauf, wie Medien und so ein Technologiekonzern wie Facebook zusammenkommen, sich dann doch verändert? Also hat sich deine Perspektive verändert durch diesen Wechsel?
Meine Perspektive hat sich nicht wirklich verändert, weil Innovation war eigentlich immer das, was mich angetrieben hat. Mhm. Neue Dinge ausprobieren, neue Dinge entwickeln. Ob das jetzt auf der Seite der Medienhäuser war oder auf der Seite jetzt von Facebook beziehungsweise Meta. Das, was ich wahrnehme, ist, dass natürlich in einem Tech-Konzern das Rad sich wesentlich schneller dreht, mehr Ressourcen da sind. Es auch eine anderer Mindset vorherrscht. Wir haben keine, ich sag jetzt mal, 5-Jahrespläne, auch keine 2-Jahrespläne, sondern wir gucken von Halbjahr zu Halbjahr. Und so, dass sich unsere Ziele halt auch regelmäßig ändern an den Dingen, die wir arbeiten und die wir vorantreiben wollen. Mitunter kann sich das auch mal in diesem Halbjahr einfach mal ändern, wenn wir sagen, wir haben einen Trend verschlafen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war, glaube ich, 2017, Facebook Live, wo man heute denkt so, ja, gut live gehen, ne? Aber tatsächlich war das zum damaligen Zeitpunkt, waren andere Plattformen da viel weiter. Das, was mich so fasziniert hat und immer noch tut, ist, dass die Company sagen kann, wir halten mal alle ganz kurz an und wir gehen jetzt alle in die eine Richtung. Wir kümmern uns dieses eine Thema, alles andere lassen wir liegen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dass sowas geht. Und insgesamt dieser Mindset zu sagen, wir haben Technologie, die wir weiterentwickeln wollen, damit Menschen miteinander kommunizieren können. Und das ist unser Ziel. Das wollen wir erreichen, das so einfach wie möglich zu gestalten. Jetzt sind es unsere Plattformen. Wir arbeiten natürlich auch an Wearables, also an Brillen beispielsweise, die es ja schon seit 2 Jahren gibt, womit man kommunizieren kann. Auf dem Weg hierhin habe ich mit meine Ray-Ban Meta beispielsweise telefoniert mit meiner Frau, die gerade im Urlaub ist. Und alles, was es ermöglicht, dass Menschen ja in Kontakt stehen können, miteinander kommunizieren können, das ist das, was uns antreibt.
Wie bewertest du es aus der Perspektive sozusagen, dass du ja in deiner Zeit beim Öffentlich-Rechtlichen natürlich dich im Rahmen eines Medienauftrags bewegt hast, der sozusagen aus der Gesellschaft auch hervorgeht, eben sozusagen öffentlich finanziert ist, durch die Rundfunkgebühren auch einen klaren Auftrag hat, ja sozusagen Menschen zu informieren und auch sozusagen eine gesellschaftliche Verantwortung ernst zu nehmen und wahrzunehmen und dann auf einmal in einer Firma zu arbeiten, die diesen Auftrag nicht mehr hat. Hat das eine Veränderung in dir, mit dir gemacht? Wie hast du das wahrgenommen, diesen Shift?
Das hat nicht zwingend was in mir verändert, ehrlicherweise. Für mich stand schon, wie gesagt, immer im Vordergrund Innovation, möglichst viele Menschen erreichen und unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Also gerade das Thema junge Zielgruppen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu erreichen, da mitzuwirken, wie kann man ja dem Auftrag gerecht werden, um eben nicht nur für eine bestimmte Altersgruppe irgendwie Programm zu machen, sondern tatsächlich auch mehr Menschen irgendwie abzuholen. Und im Grunde genommen ist es heute auch noch so. Wie schaffen wir es, dass, ob das jetzt ein Creator ist, der sich beispielsweise um das Thema Pflege kümmert, wie erreicht der mehr Menschen, eine größere Menge an unterschiedlichen Menschen? Oder ob es ein Sportler ist. Es geht immer tatsächlich darum, den Leuten die Möglichkeit an die Hand zu geben, möglichst viele Menschen zu erreichen.
Du bist ja sozusagen gestartet bei Facebook in diesem Programm der News Partnerships, was tatsächlich auch beendet wurde dann, ich glaube 2024.
2022.
Wie hast du denn diese Zeit und diese Episode wahrgenommen? Also wieso ist da quasi diese Zusammenarbeit zu Ende gegangen und was für eine Neuausrichtung hat das Ganze dann genommen?
Ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Als ich angefangen habe, habe ich mich um Facebook gekümmert und innerhalb von Facebook um NGOs, um Athleten, um Medienhäuser und, das muss ich gerade nochmal nachdenken, und Creator. Das ist also 4 unterschiedliche Kohorten. Mhm. Und mit der Zeit sind wir natürlich auch gewachsen. Es kamen mehr Leute hinzu, so dass ich mich dann irgendwann auf Medienhäuser spezialisiert habe, weil da kam ich auch her. Und irgendwann haben wir uns selbst innerhalb der Medienhäuser noch weiter spezialisiert, haben gesagt, okay, es gibt Leute, die kümmern sich um die ProSieben, Sat.1, ARDs etc. dieser Welt und es gibt welche, die kümmern sich eher um die Nachrichtenverlage. Und da bin ich dann am Ende gelandet und habe mich um die Verlage gekümmert. Und dann auch in unterschiedlichen Ausprägungen dort irgendwie weitergearbeitet. Das Fact-Checking-Programm beispielsweise ausgerollt, strategische Programme verantwortet, Videoprogramme, weil wir auch gesehen haben, die Mediennutzung verschiebt sich radikal von wir lesen einen Text, wir gucken ein Bild hin zu, wir gucken Videos. Also heutzutage sind wir bei Reels, machen glaube ich 50-60% unserer Watchtime auf der Plattform aus, auf beiden Plattformen aus. Also und ich habe jetzt keine Zahl von damals, aber das hat sich rasant entwickelt. Mhm. Und irgendwann war es dann so weit, dass man bei der Zusammenarbeit dann auch geguckt hat, okay, wir arbeiten mit den Verlagen zusammen. Wie können wir Verlage denn noch weiter unterstützen? Und haben immer gesagt, wir machen das Facebook Journalism Project, entwickeln das mit unterschiedlichen Trainings, Tools, die wir bauen, aber auch anderweitigen Unterstützung. Und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, das gerade 2022 hatten wir erwähnt, wo wir das dann haben auslaufen lassen. Wir haben halt festgestellt in den Jahren, wo wir es aufgebaut haben, dass es zu Beginn eine Akzeptanz hatte, die aber leider immer weiter zurückgehen. So dass wir als Unternehmen dann irgendwann sagen mussten, wir fokussieren uns auf eine...
Was hatte keine Akzeptanz mehr?
Tatsächlich der Konsum von Nachrichten bei uns auf den Plattformen.
Der ist zurückgegangen. Und
das
konntet ihr das zurückführen auf bestimmte Dinge? Oder?
Wir sind ja ein Tech-Unternehmen. Viele unserer Entscheidungen, wenn nicht alle unsere Entscheidungen, basieren auf Daten. Mhm. Und die Daten haben gezeigt, dass 3-4% maximal der Nutzung tatsächlich nachrichtlichen Inhalten zufallen. Das heißt, es hat immer nur einen ganz, ganz kleinen Teil ausgemacht.
Mhm. Konntet ihr auch sehen, sozusagen, wo in welche Richtung dann der Traffic gegangen ist? Also warum ist sozusagen nur und ist das eine Entwicklung auch gewesen?
Das war eine Entwicklung.
Also das war zuerst mehr und ist dann immer weniger geworden?
Also es war tatsächlich zuerst mehr, es ist aber eine Entwicklung gewesen, dass es immer weiter zurückgegangen ist und hin zu Creatern gegangen ist.
Okay.
Also quasi Individuen, die, ich sag jetzt mal, über Stricken, Backen, Kochen etc. Inhalte erstellt haben.
Aber wie erklärst du dir das? Glaubst du, die Menschen haben kein Interesse mehr gehabt an News oder an dem weltpolitischen Geschehen und wollten lieber Strickvideos gucken? Oder
wie kann man sich das erklären? Muss ich natürlich so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Ich habe eine persönliche...
Ich meine, ihr habt ja Daten erhoben, hast du ja eben gesagt. Also wahrscheinlich habt ihr euch das ja irgendwie auch erklären können anhand der Daten, oder?
Ja, hinter den Daten habe ich nicht reinschauen können, um ehrlich zu sein. Wir haben einfach gesehen, dass es ein verändertes Mediennutzungsverhalten gegeben hat, hin Richtung Inhalte, die Creator erstellt haben. Warum das der Fall ist, kann ich jetzt nur drüber spekulieren. Ich habe tatsächlich eine Meinung dazu, warum das so ist. Das merke ich auch bei mir persönlich.
Okay, willst du die teilen?
Meine persönliche Meinung ist, oder meine persönliche Art und Weise mit nachrichtlichen Inhalten umzugehen ist, dass ich mich ganz bewusst darauf mit Zeit nehme und selber entscheide, wann ich Nachrichten sehen möchte. Mhm. Und auch das Medium mir anschauen möchte, welches gezielt aussuche, welches ich denn konsumieren möchte. Ich habe exakt eine App auf meinem Telefon und für Nachrichten und da gucke ich dann rein, wenn ich dazu Lust habe.
Und ist das WhatsApp?
Das ist nicht WhatsApp.
Nee.
ist tatsächlich ein klassischer Nachrichtenanbieter.
Okay. Also wir waren stehen geblieben bei dem Thema oder bei dem Entwicklungsschritt auch in deinem Werdegang, dass dieses News-Partnership, Publisher-Partnership-Programm an der Stelle dann, glaube ich, beendet wurde. Ne? Nachdem ihr dann gesehen habt, der Traffic ist zurückgegangen. Ihr konntet euch nicht genau erklären, warum, aber anscheinend ist er zurückgegangen. Und die Menschen, eure UserInnen, haben sozusagen dann mehr auf Creator oder sind mehr interessiert an dem Content von Creatoren. Und dadurch hat sich auch deine Aufgabe verändert, richtig? Also die, die auch jetzt noch ausübst.
Genau, meine Aufgabe hat sich dann wieder verändert und ich habe das Team dann übernommen, was sich gezielt mit Creatoren beschäftigt. Creatoren, Athleten, ein Stück weit auch Fußballvereine. Mhm. Das ist aber tatsächlich wirklich nur so ein ganz kleiner Bereich. Also in der Hauptsache sind es Creator, Athleten, Personen des öffentlichen Lebens. Das sind die Personen, um die wir uns dann als Team tatsächlich auch kümmern. Nicht nur bei uns hier in der Region, sondern tatsächlich auch global. Also das ist, da hat nochmal ein großer Veränderungsprozess stattgefunden.
Das Kannst du da so ein paar Namen sagen, mit wem du irgendwie kollaborierst, die man vielleicht kennt, die besonders populär sind auch?
Namen, die besonders populär sind. Caro Dauer beispielsweise, Pamela Reif, Rick Zabel. Ich bin selber Fahrradfahrer, deswegen freue mich das natürlich umso mehr, dass ich mit jemandem wie ihm zu tun habe. Julia Alina Schüler beispielsweise. Mhm. Also es sind von der Größenordnung ist es auch immer sehr unterschiedlich. Das heißt nicht nur, weil jemand irgendwie sehr, sehr viele Follower hat, dass wir diese Person betreuen, sondern es geht tatsächlich auch darum, wie werden die Apps genutzt, welche Funktionalitäten, welche Zielgruppen werden angesprochen. Wie ist die Aktivität und so weiter. Also wir gucken uns vielerlei Daten an der Stelle an, die ich ehrlicherweise auch nicht alle sehen kann. Teilweise ist es einfach, dass wir Vorschläge bekommen, uns dort halt dann auch bedienen können und dann auf der Basis entscheiden, okay, wir haben eine Kapazität X, so viele Leute können wir betreuen, unterstützen und ja, mit denen sprechen wir dann.
Das kann man sich dann so vorstellen, du kriegst dann irgendwie die Empfehlung hier, geh doch mal zu Caro Dauer und erklär ihr doch mal, welche neuen Tools wir haben, dass sie irgendwie noch mal
grob gesagt ja
ihre Strategie optimieren kann oder
grob gesagt ja Stimmt. Also tatsächlich sprechen wir die Leute an beziehungsweise wir kennen die meisten Leute ohnehin schon und das ist jetzt nicht so, dass wir sagen von Halbjahr zu Halbjahr sprechen wir immer wieder mit neuen Menschen, sondern der Kern der Menschen, mit denen wir uns beschäftigen, die sind schon eigentlich über die Jahre gewachsen. Es ist hier und da gibt's Leute, die vielleicht auch mal ausscheiden, die vielleicht auch sagen, ich habe jetzt genug, ich setze mich zur Ruhe, ich mache vielleicht was ganz anderes. Es gibt vielleicht ja Newcomer, die man vorher noch nicht so auf dem Zettel hatte, die wirklich neue innovative Ideen haben und sagen, ich mache jetzt Reels und die haben irgendwie so eine starke Kraft, kreative Kraft, dass sie alle mitreißen und wir das natürlich nicht nur in den Followerzahlen sehen, sondern in vielen anderen Zahlen, dass man solche Leute dann auch mit an Bord nimmt und sich um die kümmert.
Jetzt ist es ja so, ihr habt quasi dieses Programm dann damals beendet, dass ihr euch auf Publisher oder Medienhäuser dann auch dediziert nochmal fokussiert als Unternehmen. Trotzdem ist es ja so, dass die Plattformen nach wie vor Kunden sind oder sozusagen User, wenn man so möchte, und versuchen sozusagen dort stattzufinden. Also wenn wir jetzt an Tagesschau zum Beispiel denken, die ja auch sehr erfolgreich oder relativ erfolgreich das auch tun auf Instagram, sprecht ihr denn mit solchen Leuten auch? Oder ist das sozusagen dann für euch klar, der Auftrag jetzt, wir gehen nur auf Creator und gucken uns quasi nicht mehr diese Organisation an?
Unser Auftrag ist ganz klar, mit Creatoren zu sprechen. Also,
Also mit der Tagesschau trefft ihr euch dann nicht,
oder? Mit der Tagesschau sprechen wir auch nicht. Also natürlich sind wir, ich komme aus der Branche und viele aus meinem Team auch, natürlich gibt es Kontakte. Ob das jetzt die Tagesschau ist, ob das ProSieben ist, ob das, weiß nicht, die Zeit ist, Funke beispielsweise. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Also es gibt dort Kontakte und wenn es wirklich mal irgendwo brennt, irgendwas Dringendes gibt, dann sind wir auch zur Stelle.
Ja.
Wir verschließen jetzt nicht unsere Augen, aber unser Fokus gilt den Creatoren,
ja. Okay, lass uns über KI sprechen.
Ja.
Deswegen sind wir ja hier. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wie blickst du grundsätzlich aus der Perspektive von Meta auf das Thema? Also wir haben ja gesehen, Mark Zuckerberg hat sozusagen, glaube ich, auch das Thema sehr, sehr hoch priorisiert. Man möchte ein KI-Unternehmen sein. Ihr habt ja auch quasi im internationalen Wettbewerb, glaube ich, eine sehr besondere Rolle auch eingenommen, was sozusagen das Trainieren von Modellen und auch die Distribution der Modelle anbelangt. Habt den Open-Source-Weg gewählt mit vielen eurer Modelle. Vielleicht sagst du mal aus deiner Perspektive, wie wichtig siehst du dieses Thema, wie zentral ist es für euer Unternehmen und wie glaubst du, wird sich das auch entwickeln in den nächsten Jahren bei euch?
Du hast ja schon gesagt, dass es diverse Ankündigungen gegeben hat, man das verfolgen konnte mit Open Source und vielen anderen Ankündigungen. Es ist ein sehr zentrales Thema bei uns in der Firma. Wir haben am 16. und 17. September unsere Meta Connect. Das ist unsere Entwicklerveranstaltung. Mhm. Man sicherlich wieder eine ganze Menge zu dem Thema hören wird. Und alle Meta AI oder KI in Summe ist Teil aller unserer Produkte. Ob das unsere Wearables sind, also unsere Brillen beispielsweise, wo KI integriert ist, um beispielsweise Dinge übersetzen lassen zu können, live übersetzen lassen zu können, um Fotos machen zu können, ich sage jetzt mal vom Hamburger Rathaus, um mir ein bisschen was über die Geschichte erzählen zu lassen, hin zu unseren Apps, wo unsere Meta-AI auch integriert ist, bis hin zu unserer Distribution von Inhalten auf der Plattform, die natürlich auch mit AI entsprechend funktioniert, hin zu unserem Business, wo wir auch immer wieder in den Geschäftsberichten der letzten Monate gehört haben, durch die Integration unserer AI-Tools konnten wir die Auslieferung von Anzeigen verbessern und damit am Ende für die Werbekunden die Effizienz steigern. Preise sind runtergegangen, Anzeigen sind effizienter geworden. Also tatsächlich ist es ein sehr, sehr zentrales Thema für uns als Company. Und wird uns sicherlich noch eine ganze Zeit beschäftigen. Wir haben auch von dem in den letzten Monaten von unseren neuen Mitarbeitenden irgendwie gehört, die zu uns gekommen sind.
Ja, ich habe gehört, ihr habt einiges an Geld ausgegeben, Talente zu bekommen.
Wir haben einige Talente verpflichtet, so ist es, genau. Mhm. Um tatsächlich bei dem Thema irgendwie auch vorne mit dabei zu sein.
Unter anderem den Scale AI-Gründer, richtig?
Das ist richtig, ja.
Ja. Gibt es da schon mehr, was man dazu sagen kann? Also plant ihr da eine enge Kooperation mit Scale AI? Scale AI vielleicht für den Kontext ist ja eins der Unternehmen, was ganz zentral ist im Bereich sozusagen der Sammlung von menschlichem Feedback in Bezug auf KI-Systeme. Kann man da schon Näheres zu sagen, wie Meta da sich vielleicht dieses Know-how auch zunutze machen möchte?
Da kann ich tatsächlich noch nicht mehr zu sagen.
Genau, lass uns vielleicht auch gleich über ein Thema sprechen, was natürlich auch uns bewegt. Und du hast eben schon beschrieben, KI ist total zentral für euch, KI ist an vielen Orten zu finden. KI ist über Nacht auch in WhatsApp auf einmal verfügbar gewesen. Ich glaube, das hat viele Menschen ein bisschen erschrocken und auch überrumpelt. Da kann ich auf einmal nicht nur suchen, sondern ich kann direkt eine KI fragen. Und also ich selbst bin auch Vater von zwei Kindern, die sind noch zu jung, dass das Thema Handy sozusagen jetzt relevant ist, aber wären meine Kinder in dem Alter, dass sie zum Beispiel WhatsApp schon nutzen könnten, wäre das für mich tatsächlich ein Thema, wo ich mir Sorgen machen würde, ob sie sozusagen mit dieser Funktion nicht vielleicht auch überfordert sind. Ja, weil um es sozusagen ein bisschen weiterzuführen, mein Kind könnte jetzt auf einmal unkontrolliert mit einer KI interagieren, chatten, Dialoge führen, die sozusagen sie potenziell vielleicht auch in eine Richtung leitet, die auch schädlich sein können für das Kind. Und da vielleicht die Frage, wie ernst nehmt ihr dann auch dieses Thema quasi gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche, KI verantwortungsvoll einzusetzen und auch Schutzmechanismen zu etablieren, dass eben so ein unkontrollierter Gebrauch von KI nicht passieren kann?
Also wir haben wir nehmen das Thema sehr ernst. Wir arbeiten eng mit verschiedensten Behörden zusammen, mit Experten zusammen, mit Forschern zusammen. Du hattest gerade selber gesagt, wir alle unsere Produkte oder das darunterliegende Produkt, Llama, ist auch Open Source, wo wir auch mit Wissenschaftlern irgendwie daran arbeiten, um KI weiterzuentwickeln, verantwortlich weiterzuentwickeln. Und natürlich arbeiten wir mit Behörden, mit Politikern, Gesetzgebern, anderen KI-Entwicklern auch daran, das Thema smarte Regulierung an der Stelle irgendwie auch weiterzuentwickeln, weil wir bewegen uns am Ende auf einem neuen Feld. Das war bislang noch nicht da. Und für uns alle ist das an der Stelle Neuland. Und deswegen gucken wir, dass wir gemeinsam mit anderen an dem Thema irgendwie weiterarbeiten, das weiterentwickeln und das verantwortungsvoll an der Stelle dann auch behandeln. Wir haben sehr, sehr restriktive Prozesse intern, was Datenschutz angeht. Also alles das beispielsweise auch, was in der, du hast gerade WhatsApp angesprochen, in WhatsApp ist ohnehin Ende zu Ende verschlüsselt. Also alles, was dort passiert, bleibt auch in dieser App. Das kann niemand sehen, das wird auch niemand sehen. Und so versuchen wir an der Stelle, unserer Verantwortung auch dann gerecht zu werden.
Glaubst du, ist es sinnvoll, so einen ähnlichen Weg zu gehen wie in Neuseeland, dass man sagt, man erhöht mal den Schwellenwert für den Einstieg in die Nutzung von sozialen Medien auf ein bestimmtes Alter, weil vielleicht es doch irgendwie ein bisschen mehr Kompetenz braucht? Also, dass man sagt, vielleicht doch soziale Medien erst ab 16, weil letztendlich da ist KI, da sind so viele Funktionalitäten auf einmal für Jugendliche zur Verfügung und die wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie man damit umgehen soll.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich verstehe die Argumente, wo man sagt, man will die Eintrittsbarriere erhöhen. Aber am Ende verlagert man das Problem doch nur. Ich glaube, was gelingen muss, ist, dass es eine bessere Medienkompetenz an der Stelle gibt. Und die muss schon, da muss man, glaube ich, früh anfangen. Ich meine, es ist ja utopisch, ich habe selber keine Kinder. Aber ich muss ja nur mit der Bahn zur Arbeit fahren, um zu sehen, wer nutzt denn in welchem Alter sein Handy. Den Kindern jetzt das Handy wegzunehmen oder bestimmte Sachen zu sperren, kann, glaube ich, nicht die Lösung sein.
Was könnte denn eine Lösung sein?
Dass man früh tatsächlich anfängt, den Kindern beizubringen, das Thema Medienkompetenz zu vermitteln. Im weitesten Sinne. Und das fängt in den Schulen an.
Habt ihr da nicht auch eine Mitverantwortung? Weil am Ende die meisten Kinder und Jugendlichen verbringen, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit auf euren Apps.
Also unsere Apps sind ja erstmal für die sowieso erstmal nur ab 13 Jahre verfügbar,
nicht darunter. Genau,
ja. Das ist ja schon mal das Erste. Können wir an der Stelle, was das Thema Medienkompetenz angeht, mehr tun? Wir haben in der Vergangenheit eine ganze Menge an Medienkompetenzkooperationen gehabt, versucht an der Stelle so viele Organisationen irgendwie einzubinden, wie nur geht, zu gucken, dass man, ich weiß, damals haben wir beispielsweise mit Korrektiv an dem Thema gearbeitet, hier in Deutschland, mit der DPA beispielsweise, solche Dinge zu fördern. Die Frage ist immer, wie schafft man das dann tatsächlich für, am Ende müssen es ja im Grunde genommen alle, die so ein Endgerät in die Hand nehmen, brauchen die Kompetenz. Würde man die wirklich erreichen? Das ist wahrscheinlich ein hehres Ziel, aber über die einzelnen Programme, glaube ich persönlich, würde es nicht funktionieren. Deswegen brauchst du da sicherlich einen anderen Weg. Aber zu der Einstiegsfrage zurück. Es ist eine gute Idee, die Eintrittsbarriere zu erhöhen, was Alter angeht. Ich glaube nicht, weil Verbote haben in der Vergangenheit immer gezeigt, dann machen es die Kids erst recht. Da muss man sich, glaube ich, nur zurückerinnern, wie wir uns früher verhalten haben, wenn es hieß, mach dies oder das nicht. dann hat man es eigentlich in der Regel dann auch wirklich gemacht.
Gut, das ist immer die Frage. Ne? Also an anderen Stellen haben wir auch Verbote. Wir haben ja sozusagen die Eintritts- oder das Mindestalter fürs Rauchen auch von 16 auf 18 Jahren erhöht. Ich glaube, das ist jetzt keine schlechte Entscheidung gewesen. Man sieht, es wird viel weniger geraucht in der Gesellschaft, auch bei jungen Menschen. Also an manchen Stellen funktioniert es schon auch. Ja? Also,
wobei wir sehen gerade wieder den entgegengesetzten Trend. Dass gerade wieder viele Jüngere anfangen zu rauchen. Ich weiß nicht, warum das so der Fall ist, aber es ist tatsächlich so.
Okay, da mag man sich drüber streiten, ja. Aber grundsätzlich kann es schon, glaube ich, auch sinnvoll sein, Dinge zu verbieten, die auch junge Menschen nicht machen sollten. Ja. Das Autofahren sollten wir jetzt ja auch nicht 12-Jährigen erlauben, sondern gewisse Altersgrenzen sind ja durchaus nachvollziehbar, dass man sie eben da zieht. Genau, aber
nur ich glaube, wenn wir...
Ich glaube, wir stimmen natürlich überein, dass diese Medienkompetenz natürlich vermittelt werden muss. Ja. Das ist ja völlig selbstverständlich. Ne? Aber die Frage ist, will man nicht zusätzlich auch sozusagen da höhere Einstiegshürden, ne? Um eben auch zu sagen, wir müssen sozusagen da ein gewisses Grundlevel an Kompetenz vielleicht auch erstmal herstellen, um dann eben zu sagen, okay, ihr seid jetzt wie beim Autoführerschein vielleicht auch bereit dafür, jetzt mit der Technologie aufgeklärt umzugehen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir auch in der Entwicklung sozusagen im Umgang mit Produkten, mit Technologien unterschiedliche Einstellungen entwickeln können und vielleicht da auch eine neue Bewertung an der Stelle stattfinden kann, auch im Hinblick auf die sozialen Medien natürlich. Mhm. Okay, aber lass uns vielleicht nochmal einen weiteren Blick werfen, weil was ich auch total spannend finde bei Meta natürlich ist, ihr seid quasi jetzt voll Teil der Entwicklung von Sprachmodellen, versucht sozusagen da auch kompetitiv natürlich zu bleiben mit euren Llama-Modellen. Aber ihr seid natürlich auch schon viel, viel länger eigentlich mit der künstlichen Intelligenz sozusagen ganz eng befasst, weil ihr euch ja um das Thema der Empfehlungsalgorithmen sozusagen Gedanken machen müsst. Wer kriegt eigentlich was sozusagen? Wie funktioniert Personalisierung? Wie schaffe ich es eigentlich, dass ich sozusagen relevanten Content denn auch bekomme? Wie wichtig ist sozusagen dieses Thema für euch auch gewesen? Für dich vielleicht auch als jemand, der quasi Creator dann begleitet? Also habt ihr da auch so ein Mindset, das ist sozusagen auch eine KI, den ich quasi dann der Caro Dauer erklären muss, wie funktioniert so ein Recommender-Algorithmus?
Tatsächlich muss man den Creatoren das gar nicht erklären.
Okay.
Die verstehen das alle, wenn jemand, sag mal, ständig Turnschuhe guckt, bekommt er mehr Reels über Turnschuhe angezeigt.
Ja.
Und in dem Moment, wenn er dann die Person anfängt, Fahrräder sich anzuschauen, kommt tatsächlich auf einmal Reels zum Thema Fahrrad dann noch hinzu. Mhm. Also das muss man keinem der Creator erklären, wie das funktioniert. Das ist verstanden und bedarf nicht einer zusätzlichen Erklärung. Mhm. Aber ja, natürlich steckt dahinter am Ende auch künstliche Intelligenz, beziehungsweise früher hat man dazu Machine Learning gesagt. Jetzt nennt man es künstliche Intelligenz. Vorhersagen zu treffen, was ist denn das, was möglicherweise für einen relevant ist? Was ist der nächste Inhalt, der möglicherweise ansprechend ist, mit dem interagiert wird, den man vielleicht auch Freunden schickt, weil es unterhaltend ist, weil es lustig ist, weil es etwas ist, was man sich vielleicht irgendwie gewünscht hat. Irgendwie sowas in der Richtung.
Genau. Kann man so sagen, wie sowas funktioniert, so sozusagen vielleicht noch ein bisschen tiefer gehend? Also warum bekomme ich folgende Werbung ausgespielt oder warum bekomme ich jetzt diese und jene Inhalte? Das ist ja sozusagen, wenn man es jetzt mal vergleicht, also die sozialen Medien zeichnen sich ja eben dadurch aus, dass sie vor allen Dingen eben diese Art der Personalisierung der Inhalte ja ganz stark übernehmen im Vergleich zu klassischen Medien.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja zwei unterschiedliche Oberflächen. Wenn ich jetzt bei Instagram bin, habe ich den klassischen Feed und ich habe Explore. Wenn ich im Feed bin, sehe ich eigentlich zu fast sagen 99% das, was ich abonniert habe. Also ich habe die Entscheidung getroffen. Ich folge jetzt dir beispielsweise. Mhm. Ich sehe deine Inhalte. Ich folge der Tagesschau. Ich sehe die Inhalte der Tagesschau. Aber sonst sehe ich dort nichts. Natürlich gibt es hin und wieder mal eine Empfehlung, um dir mal was vorzuschlagen, ob vielleicht irgendwas, was dazu passt. Aber ich bestimme das, was ich eigentlich dort sehen will. Natürlich sind die nicht per se chronologisch sortiert. Das geht aber auch, wenn man möchte, kann man das einstellen, so dass ich eigentlich die volle Kontrolle an der Stelle habe. Wenn ich in einem Explore-Feed bin, dann ist es was anderes. Im Explore-Feed, das sagt ja auch schon der Name, das sind Dinge, die ich eigentlich noch nicht kenne, Accounts, denen ich noch nicht folge. Dort bekomme ich dann Dinge, die mich möglicherweise interessieren. Mhm. Also deswegen an der Stelle muss man ganz bewusst über zwei unterschiedliche Oberflächen in der App sprechen, wo die Person, die vor dem Endgerät sitzt, dann auch ganz bewusst entscheiden kann, ich möchte nur das sehen, was meine Freunde, die Accounts, denen ich folge, dann tatsächlich teilen. Oder eben, ich möchte ganz bewusst neue Dinge sehen.
Wenn man jetzt quasi auf diesen Explore-Feed schaut, da passiert natürlich dann viel. Also neue Dinge werden vorgeschlagen, neue vielleicht auch sozusagen Richtungen, in die man nochmal eintauchen könnte als User, werden einem angeboten. Auch da ist natürlich die Frage, du hast schon gesagt, es ist Machine Learning, es ist sozusagen dieselbe Art von Algorithmen in der Struktur, wie jetzt in LLMs oder Ähnlichem vorhanden sind, die ja auch sozusagen von euch entwickelt werden, in-house, die Empfehlungsalgorithmen nehme ich mal an. Inwiefern sozusagen ist das auch eine große Herausforderung, weil am Ende muss ich ja auch sicher gehen, dass ich zum Beispiel den User nicht irgendwo hinschicke, wo sozusagen etwas ist, was er nicht sehen sollte. Also wenn wir gerade wieder im Bereich Jugendliche schauen, ne? Also wir wissen alle, auf den Plattformen gibt es auch Dinge, die sind potenziell halt für die Jugendlichen nicht gut geeignet. Inhalte, die sozusagen sie nicht sehen sollten, die vielleicht unerwünscht sind. Wie stellt man sicher, dass das eben dann auch nicht an junge Zielgruppen gelangt?
Wir haben ja ganz klare Regeln, was ist eigentlich bei uns auf der Plattform erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und im Rahmen dessen stellen wir natürlich schon sicher, dass dort Dinge nicht stattfinden, die niemand sehen soll. Mhm. Also, ob das Gewalt ist, ob das, ich sag jetzt mal, Drogen oder Alkohol oder andere Themen sind, die finden da nicht statt. Es gibt auch sehr, sehr hohe Standards, was den Explore-Feed angeht. Mhm. Es wird nicht alles angezeigt, was angezeigt werden könnte. Das stellt das Team an der Stelle schon sicher, dass man dort. Also es gibt eine bestimmte Vorfilterung. Ich sage jetzt mal, ein klassischen Filter ist, ich veröffentliche ein Reel. Wenn das Reel eine bestimmte Länge überschreitet, kann das nie und nimmer in diesem Explore-Feed beispielsweise empfohlen werden. Also das ist jetzt mal ein Filter, den wir beispielsweise dort haben. Mhm. On top zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, dass bestimmte Dinge bei uns einfach auch gar nicht erlaubt sind. Mhm. Und das führt dann am Ende auch dazu, dass wir schon sehr starke Einschränkungen haben, was im Explore-Feed tatsächlich zu sehen ist. Seit diesem Jahr haben wir auch Instagram-Teen-Konten. Das heißt, da gibt es noch eine besondere Einschränkung bei Accounts für unseren jungen Nutzern auf der Plattform. Sodass da bestimmte Einschränkungen an der Stelle herrschen und nicht alle Funktionen verfügbar sind, nicht alle Inhalte auch sichtbar sind. Das ist dann kontrolliert auch tatsächlich von den Eltern.
Okay. Ist das dann sozusagen Teil der Aufgaben eures Engineering-Teams, was diesen Recommendation-Algorithmus kontinuierlich weiterentwickelt und betreut, solche Filter dann auch da zu platzieren?
Am Ende sind es mehrere Teams, die daran entwickelt, beteiligt sind. Natürlich sind es die sich um, wir nennen das intern, Discovery Engine kümmern. Aber wir haben natürlich auch unsere Safety Teams, wir haben unsere Policy Teams, die sich nur damit beschäftigen, welche Inhalte sind erlaubt, welche sind nicht erlaubt. Mhm. Und viele weitere Teams, die dort involviert sind. Also es ist nicht immer nur ein einzelnes Team, was für eine Oberfläche irgendwie verantwortlich ist, sondern es sind sehr, sehr viele Teams, die darin involviert sind, die auch logischerweise Hand in Hand arbeiten.
Ja. Kannst du uns so einen groben Überblick geben, wie so die Engineering-Landschaft aussieht bei Meta? Wie viele Engineers arbeiten an so einem Algorithmus oder wie viele Teams, sagen wir mal, alle Engineers zusammennimmt? Sind das irgendwie 10, 100, 1000, 10.000?
Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen.
Okay.
Wir arbeiten in einer Matrix-Organisation. Mhm. Das heißt, prinzipiell kannst du dir immer vorstellen, wir haben sehr kleine Teams und je nach Projekt, je nach Oberfläche kommen diese Matrix Teams, angeordneten Teams dann zusammen, arbeiten zusammen, bis ein Produkt fertiggestellt ist und sind dann möglicherweise wieder im anderen Projekt. Jetzt zu sagen, wie viele Teams arbeiten jetzt oder wie viele Personen arbeiten dezidiert an einer Oberfläche, die ja per se erstmal immer da ist, ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen. Also kann ich dir keine Zahl sagen.
Okay.
Weiß ich einfach nicht.
Okay, okay. Ich hätte es spannend gefunden, weil natürlich viele, viele Teams, viele Software-Teams entwickeln Empfehlungsalgorithmen, aber ich glaube, wenige haben sozusagen den Traffic, den ihr am Ende da auch am Ende dann sozusagen stemmen müsst. Das ist natürlich auch sehr spannend. Vielleicht aber dann doch noch eine Frage, die sich so ein bisschen da anschließt. Was ich nämlich auch sozusagen natürlich interessant finde, ist, ihr seid quasi ein Tech-Company, die schon viele Jahre Erfahrung im Recommendation und im Search-Bereich sozusagen natürlich da an Erfahrung gesammelt haben. Jetzt kommt eine neue KI-Welle mit den Large Language Models. Kannst du sagen, inwiefern das, was ihr vorher gemacht habt, euch irgendwie auch schon in eine gute Position gebracht hat, um jetzt eben mit den LLMs auch mithalten zu können mit eben anderen großen Unternehmen in den USA?
Also,
oder sind das zwei völlig voneinander getrennte Projekte, Labs, Themen bei euch?
Wir arbeiten das, wir haben ja in Paris unser FAIR Lab, also wo der Forschungsbereich für das Thema künstliche Intelligenz angesiedelt ist. Jan LeCun, genau. Und das gibt's ja auch schon seit 10 Jahren. Mhm. Also es ist jetzt nichts, was wir erst irgendwie seit 2, 3 Jahren begonnen haben, sondern die Arbeit liegt schon viel, viel weiter zurück. Aber man muss natürlich sagen, dass in den letzten Jahren die Entwicklung viel stärker in unsere Produkte Einzug gefunden haben. Ob das quasi beispielsweise bei der Ausspielung unserer Werbeanzeigen ist oder für unseren Discovery Engine, für die Distribution von Inhalten oder aber dann, was wir ja vorhin schon gesagt haben, unsere Meta-AI-Funktionalitäten in den verschiedenen Apps, ob das jetzt WhatsApp, Instagram, Facebook und so weiter ist. Das ist ja erst tatsächlich jetzt seit dem 20.03. dann in allen Apps verfügbar, so dass ich dort quasi spielerisch mit der Meta-AI sprechen kann und ja beispielsweise Alltagsfragen beantworten kann.
Ja. Mark Zuckerberg hat vor kurzem ja auch sich geäußert, ich glaube im Interview bei Ben Thompson zu ein bisschen eurer Zukunftsvision auch in Bezug auf das Marketing. Und so wie er es beschrieben hat, so sinngemäß ist Teil eurer Vision, dass ein Kunde am Ende nur noch seinen Bankaccount sozusagen bei euch hinterlegen muss, hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und die komplette Vermarktung eigentlich von sozusagen dem Kunden bis sozusagen dem Ergebnissen, ne, bis dazu, dass ihr quasi die Kunden zu dem Produkt bringt, zu dem Werbetreibenden bringt, eigentlich von euch übernommen wird. Also quasi End-to-End. Agenturen braucht man nicht mehr, Asset-Generierung brauche ich nicht mehr. Alles passiert bei Meta. Kommt das so?
Ob das so kommt, weiß ich ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, es gab ja schon mehrere Statements kurz danach, wo man dann gesagt hat, es ist, glaube ich, etwas missverstanden worden,
okay,
dass Agenturen, Kreative auf jeden Fall noch gebraucht werden. Aber ich glaube, dass, ohne das Statement jetzt parat zu haben, das, was er eigentlich sagen wollte, war, du machst eine Werbeanzeige. Früher war es eine klassische Werbeanzeige, die hast du, ich sag mal, 1 Million Menschen gezeigt. Da haben sich aber nicht wirklich viele von den 1 Million dann wirklich angesprochen gefühlt. Mhm. Weil da waren 20- bis 25-Jährige dabei, da waren 40- bis 45-Jährige dabei, Männlein, Weiblein. Und jeder hat ja auch, fühlt sich ja von was anderem angesprochen. Das heißt, die Idee ist ja, dass man am Ende Anzeigen schafft, die auf einen zugeschnitten sind, um am Ende die Anzeigen effizienter zu machen und dann quasi auch den Abverkauf effizienter zu machen.
Absolut.
Und die Frage ist, wie weit kann man das drehen mit den eigenen kreativen Assets? Und da eine Unterstützung an der Stelle zu bieten, um auf Basis von einer Menge an kreativen Assets noch weitere Assets irgendwie zu erstellen. Ich glaube, das war eher die Idee dahinter, zu sagen, es gibt eine Unterstützung, um ja den Menschen Arbeit abzunehmen, nicht sie zu ersetzen. Das ist ja prinzipiell, glaube ich, auch so ein bisschen der Irrglaube. KI ist ja nicht dafür da, Menschen zu ersetzen, sondern am Ende soll sie uns ja helfen, den Alltag erleichtern, das Leben leichter machen, damit wir uns auf andere Dinge fokussieren können. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise an meine Creator denke, die KI ist ja nicht da, damit sie einfach irgendwelche Inhalte für die Creator erstellt. Die Creator erstellen die Inhalte. Aber der Weg dorthin, Ideenfindung, Texte, vielleicht auch Skripte schreiben, da kann die KI natürlich unterstützen. Vielleicht auch kann sie auch unterstützen, um DMs zu beantworten. Und damit man, weil irgendwann hat, wenn man immer wieder die gleiche Antwort schreibt, kommt man sich wahrscheinlich selber vor, so wie in so einem Hamsterrad, und sagt, liefer mir doch einfach mal 10 Antworten. Und davon kann ich dann vielleicht welche mal verwenden, um die vielleicht auch abzuwandeln, so dass ich, irgendwann geht die Kreativität ja vielleicht auch flöten.
Absolut.
Und eine KI kann an der Stelle einfach unterstützen. Also soll da niemand ersetzt werden, sondern KI ist als Unterstützung gedacht.
Gleichzeitig sehen wir, wie gut die KI wirklich tagtäglich wird oder wie viel besser sie auch wird, auch gerade im audiovisuellen Bereich. Wir sehen Videogenerierungsmodelle wie jetzt VO3 zum Beispiel, die fast täuschend echte Videos produzieren können. Wir sehen die bildgenerierenden Modelle von, weiß ich nicht, Black Forest Labs und so weiter, vielen großen Firmen, die da auf dem Markt sind, die zum Teil ja täuschend echt sind. Ja. Und ist es nicht auch für euch eine Challenge? Also da kommt jetzt auf einmal, manche nennen es AI-Slop, ja, da kommt jetzt sozusagen diese Content-Flut auf uns zu. Und wenn ich Creator wäre, dann würde ich ja jetzt mich freuen und könnte jetzt ja irgendwie 10x-Creator werden und mit KI einfach so viel Content erstellen. Aber vielleicht möchte ich als User das ja gar nicht sehen. Also vielleicht bin ich ja gar nicht daran interessiert. Also vielleicht die erste Frage dazu ist, wie geht ihr damit um, dass potenziell einfach KI-generierte Inhalte auf euren Plattformen sind, und wie schützt ihr auch User davor oder wie helft ihr ihnen, das zu erkennen?
Kommt noch eine Frage?
Nee.
Das ist gesagt, zweite.
Die kommt danach.
Okay. Ja, die Antwort ist ganz einfach.
Ja.
Wir haben eine Kennzeichnung auf der Plattform. Wenn es KI-generierte Inhalte sind, dann werden die gekennzeichnet.
Und kann ein User das selbst entscheiden? Oder kann, also wenn er das hochlädt, muss er selbstständig sagen, das ist KI-generiert? Oder erkennt ihr das automatisch?
Im besten Fall drückt er den Knopf, dass es KI-generierte Inhalte sind. Aber wir kennen natürlich auch die Nutzer, sodass wir auch durchaus Systeme haben, um das selber zu erkennen.
Okay.
Und das dann entsprechend auch kennzeichnen. Genauso beispielsweise, wenn ich meine Ray-Ban Meta-Brille aufhabe, damit ein Foto mache und dann ist es erstmal auf meinem Telefon und dann mache ich danach einen Karussellpost. Es ist gekennzeichnet. Mhm. Es ist gekennzeichnet, dass es mit der Ray-Ban Meta gemacht wurde. Das stellen wir schon sicher. Natürlich spreche ich mit den Creatoren auch darüber, über das, was könnte denn möglicherweise in der Zukunft sein, wenn da jetzt, wie von dir gerade skizziert, Creator sind oder KI-Inhalte eine Plattform fluten möglicherweise. Ich glaube, Menschen wissen sehr, sehr genau, ist das die Caro Dauer, der Nikolai Savic oder die Julia Schuler, oder ist das irgendeine KI? Sodass momentan nicht der Eindruck bei denen entsteht, der Panik entsteht, sondern sie sehen die KI eher, wie gesagt, was ich gerade schon erwähnt habe, als unterstützendes Tool, aber nicht als Gefahr auf der anderen Seite.
Siehst du denn potenziell eine Gefahr dafür, dass neben den bekannten Creatoren einfach auch KI-generierte Creator da sind, weil der User sagt am Ende, ob das jetzt Caro Dauer ist oder ob das jetzt dieser KI-generierte Avatar ist. Hauptsache Entertainment.
Kannst du dir vorstellen, dass deine Frau ist auf Instagram, deine Kaffeemarke ist auf Instagram?
Ja.
Dass du eine stärkere Verbindung zu der Kaffeemarke aufbaust als zu deiner Frau?
Nee.
Warum ist das der Fall?
Das eine ist meine Frau.
Das eine ist ein Mensch. Das hat Emotionen, der hat Emotionen.
Ja.
Da ist ein Charakter dahinter. Das andere ist.
Gut, aber Caro Dauer habe ich auch noch nie im Real Life gesehen.
Musst
also
du auch
ich weiß,
nicht,
sie aber ist natürlich ein Mensch, also da gehe ich zumindest von aus. Ja. Sicher bin ich mir nicht, aber. Aber das ist ja der Punkt, ne? Also ich glaube, wir sehen ja viele Entwicklungen, wo man vorher denkt, ja, keine Ahnung, ob das jetzt so kommt, aber am Ende
also man kann natürlich nie Dinge komplett ausschließen, aber ich halte uns, also das ist meine ganz persönliche Meinung, ich halte uns durchaus in der Lage zu unterscheiden, ob das ein KI-generierter Mensch ist oder ob es ein echter Mensch ist mit Charakter und allen Macken, die man so als Mensch halt eben hat. Und wenn das beispielsweise die ist, die ich wahrscheinlich jetzt hier in diesem Podcast hundertfach produziert habe, sind, die eine KI vermutlich bis jetzt so in der Art und Weise nicht reproduzieren kann.
Also bin ich absolut bei dir. Für mich wäre das natürlich auch irgendwie essentiell, dass ich das Gefühl habe, da ist Authentizität einfach, ne, die ist ja schon wichtig für uns. Die in der Kommunikation irgendwie noch erhalten sein muss. Wie würdest du das vielleicht dann noch aus der Perspektive von Meta bewerten? Ist es Meta am Ende egal, ob das ein KI-Avatar ist oder ob das ein echter Mensch ist? Hauptsache, es wird konsumiert?
Ich glaube, da sind wir wieder am Anfang, wo ich gesagt habe, was uns als Company wichtig ist. Wir wollen, dass Menschen einen Ort haben, um miteinander zu kommunizieren. Ja, und Menschen sollen miteinander kommunizieren. Es gibt durchaus auch, und das sind wir wieder bei der Meta-AI, dass ich natürlich die Meta-AI auch fragen kann zu bestimmten Themen, sie nutzen kann, um mir den Alltag zu erleichtern. Aber wenn ich mich mit Personen austauschen will, ob das meine Frau ist, Freunde, dann ist das eigentlich der Sinn und Zweck der Plattform und nicht, dass sich möglicherweise zwei KIs miteinander unterhalten.
Super. Guido, ich glaube, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Es war ein wirklich spannendes und aufschlussreiches Gespräch bis hierhin. Schon mal herzlichen Dank dafür.
Danke dir.
Wir haben immer noch eine Schlussübung bei Off the Record. Und zwar 10 kurze Fragen, wo ich dich bitten würde, kurz und bündig darauf zu antworten. Mhm. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Dann suche ich die noch kurz raus. Okay. Frage 1. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Meta-AI.
Was war dein letzter Prompt?
Wo in Feltre, Italien, finde ich einen Fahrradladen, der ein Cube-Cockpit verkauft?
Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Habe keine Angst.
Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass KI uns alle quasi auf das nächste Level heben wird, weil wir einen Assistenten an der Seite haben, der uns den Alltag erleichtern wird.
Apropos Off the Record, hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt?
Nein.
Okay, musst du mal ausprobieren. Das ist sehr unterhaltsam. Das wird das KI-Buzzword oder das ist das KI-Buzzword von 2025.
Ja. Fällt mir keins so ein.
Okay. Das größte Highlight in der KI-Branche für dich?
Meta-AI.
Und der größte Flop der Branche?
Apple Intelligence.
Okay. Super. Und letzte Aufgabe. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird.
Hoffentlich bald für jeden verfügbar sein.
Cool. Vielen Dank.
Gerne, sehr gerne.